Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Bevor wir natürlich mit der Podcast-Folge beginnen wollen, möchten wir dir nochmal eine Neuerung zukommen lassen, dass wir nämlich jetzt einen gemeinsamen Blog betreiben unter dem Namen finanzenparkett.de. Ja, und heute wollen wir quasi dir über das Thema Geld so viel wie möglich erzählen. Nämlich jeder von uns benötigt es tagtäglich, um Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Daher nimmt das Geld einen wichtigen Bestandteil in unserem alltäglichen Leben ein. Ohne Geld kann man quasi nicht am Wirtschaftsleben partizipieren. Wir haben uns für diesen Podcast zwei Videos als Grundlage für die Geschichte über das Geldsystem angeschaut und welche dann quasi viele Ereignisse stark vereinfachen, aber trotzdem einen guten Einblick in unser Geldsystem gewähren. Diese Videos werden wir logischerweise in der Podcast-Beschreibung verlinken und unserer Meinung nach sind diese Videos auf jeden Fall sehr gut gemacht und auf jeden Fall einen Blick wert, um mehr über unser Geldsystem zu lernen. Wir wollen dir nun genauer die Geschichte des Gelds erklären und warum Geld immer knapp ist.
Genau, Yannick, vielen Dank für die Einleitung. Also wir starten natürlich in der Zeit ganz weit zurück. Damals noch, da hat nämlich der direkte Warenaustausch stattgefunden und war mit die gängige Art des Handels. Also wer eine Familie zu ernähren hatte, musste dann quasi diese Aufgabe alleine bewältigen, entweder ganz durch eigenen Anbau oder Viehzucht, oder man hat sich damals halt auf ein bestimmtes handwerkliches Gewerbe oder so spezialisiert. Und wie zum Beispiel halt damals ein Schmied oder Uhrmacher wurden dann quasi aus dem Überschuss aus eigener Produktion mit dem Überschuss aus der anderen Produktion, also mit dem Partner, mit dem man nachher quasi dieses Tauschgeschäft, also den Warenaustausch eingegangen ist, hat man quasi diesen Überschuss ausgetauscht. Also man kann sich das so vorstellen, ich habe dann damals zum Beispiel mit Yannick ein Schwert gegen ein paar Schuhe oder Obst gegen Gemüse oder Fleisch gegen Milchprodukte oder gegen Brot und so weiter, natürlich dann direkt Waren miteinander ausgetauscht, um halt auch irgendwie zu überleben oder den Lebensstandard natürlich irgendwie dann aufzubessern. Also man hat quasi den Überschuss aus eigener Produktion gegen etwas anderes eingetauscht. Das war damals nämlich gang und gäbe und somit war quasi auch so ein Marktplatz, man muss sich das so vorstellen, ein munterer Mittelpunkt in dieser damaligen Gesellschaft. Und hier hat natürlich auch ein Austausch darüber hinaus zwischen dem Handel natürlich auch stattgefunden. Also was gibt es bei dir Neues in der Familie? Oder ein allgemeiner Austausch ist natürlich darüber hinaus entstanden, zwischen all den ganzen Lärm und Dreck. Wahrscheinlich stand da nicht nur der Brothändler darum und auch die Molkerei quasi, sondern auch, keine Ahnung, Vieh stand da rum und von daher ziemlich viel Lärm und Dreck war dort vorhanden. Aber es hat sich natürlich etabliert, dass dieser Marktplatz eine gute Plattform ist, um sich auszutauschen und um halt Waren zu handeln. Und auch die damalige Regierungsform, die war natürlich recht simpel gehalten, also Freiheiten und Rechte des Einzelnen wurden quasi durch eine Abstimmung in einem sogenannten Bürgerrat gesichert und gewährleistet. Und niemand durfte zu oder gegen seinen Willen zu irgendetwas gezwungen werden, weder noch auf Betreiben eines Einzelnen oder noch auf einer Gruppe. Und das war natürlich der einzige Zweck der Regierung. Und jeder gewählte Bürgermeister wurde quasi von seiner Gemeinde natürlich bereitwillig unterstützt. Aber nach und nach haben die Menschen natürlich auch auf diesem Markt festgestellt, dass der Handel immer schwieriger wird, weil man ja gar nicht so genau wusste, welchen Wert hatte eigentlich ein Schwert. Kann ich dieses Schwert gegen 2 oder 3 Maiskolben tauschen? Oder sind Rinder mehr wert als, keine Ahnung, eine Kutsche oder ein Stück Kleidung? Und um da den richtigen Maßstab zu finden, ist es dann dazu gekommen, weil es halt über die Zeit immer schwieriger wurde, dieses Tauschgeschäft, hat man natürlich irgendwann mal Geld in Form von Talern entwickelt. Und diese Taler, die bestanden dann quasi aus Gold. Also ich will jetzt gar nicht genauso genau in dieser Geschichte darauf eingehen, aus welchen Talern diese, also aus welchen Münzen, das, also aus welchem Metall diese Münzen bestanden. Wir nehmen jetzt einfach mal in diesem Fall Gold, weil auch die Menschen schon damals wussten, dass Gold natürlich ein sehr edles Metall ist, in unbegrenzter Haltbarkeit bzw. Beständigkeit. Und von daher wurde natürlich häufig Gold verwendet, um halt diese Münzen oder Taler zu formen. Und man wusste dann schon damals, wenn man quasi diese Taler in Umlauf gibt, dass sich der Wert eines Produkts oder dieses Talers dann schon irgendwie ja, von alleine einstellen wird. Und somit ist dann halt Geld als Tauschmittel dann geboren, weil es natürlich auch wesentlich einfacher ist, mit Geld seine Waren zu beziehen, anstatt ein direkter Warenaustausch, also 1:1, keine Ahnung, ich gebe meine Katze, tausche ich ein gegen eine Kerze oder sowas. Das war dadurch natürlich viel, viel leichter. Und man muss dazu sagen, um jetzt irgendwie nicht selber Taler pressen zu können oder so aus Gold, war das natürlich so, dass dann nur Taler und Münzen zulässig waren, die von der Regierung genehmigt worden sind und quasi eine Prägung oder Siegel auf einer Taler oder auf der Münze nachweisen. Sonst hätte natürlich zu dem Zeitpunkt jeder in Gold schürfen können und dann natürlich seine eigenen Münzen pressen können. Aber nun hat sich natürlich auch irgendwann mal jemand die Frage gestellt, wie viel bekommt denn jeder einzelne damals lebende Bürger an Münzen von seiner Regierung überhaupt? Sollen alle Menschen die gleiche Anzahl von Münzen erhalten? Oder soll zum Beispiel der Bauer, der ja Lebensmittel herstellt oder zur Verfügung stellt, mehr Taler bekommen als der Schmied oder der Holzfäller? Und die Lösung ist aber eigentlich ganz einfach. Die Taler, die jeder Einzelne zum Leben benötigt, hat er von der Regierung in der entsprechenden Anzahl zur Verfügung gestellt bekommen. So gesehen gibt es dann theoretisch keine Obergrenze in dieser Ausgabe an Talern. Jedoch musste der Bürger in der Lage sein, der Regierung das Geld oder den Betrag natürlich in einem Zeitraum X zurückzuzahlen. Die Regierung war natürlich auch da nicht blöd und hat sich diese Dienstleistung, also das Bereitstellen von Geld, natürlich auch bezahlen lassen. Und somit sind wir dann eigentlich, oder das war der Start für dieses heutige System, was wir haben. Und die Regierung hat sich nämlich gedacht, wenn ich 100 Taler ausgebe an einen Bürger, dann möchte ich aber auch im Gegenzug für jedes abgelaufene, verschuldete Jahr 100 Taler plus 5 Taler zurückhaben. Also diese 5 extra Taler sind die Leihgebühr und somit ist dann quasi das Wort Zins entstanden. Also in dem Fall waren es damals 5% Zinsen auf 100 Taler. Deswegen die 100 Taler, die die Regierung ausgegeben hat an den Bürger, die wollte sie natürlich auch am Ende des Jahres zurückhaben, aber die 100 Taler plus 5 extra Taler. Und somit kann man dann sagen, je mehr Taler eine einzelne Person bekommen hat, umso mehr musste man nach Ablauf dieses Jahres oder eines Jahres diese Person zurückzahlen an die Regierung. Und nach, als das Geld dann ausgegeben worden ist an die Bürger, bekamen dann auch Waren auf dem Marktplatz quasi einen sichtbaren Preis. Und dieser Preis setzte sich dann zusammen aus dem Arbeitsaufwand, also der mit der Herstellung verbunden war, zusammen. Und Waren, die es lange gebraucht hat herzustellen, die waren natürlich entsprechend teurer als die Waren, die sich schnell herstellen lassen ließen. Und man kann sich das aber auch noch so vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Gürtelmacher oder es gibt nur einen Gürtelmacher in der Stadt oder sogar in der Umgebung, der Gürtel herstellen kann, der kann natürlich auch logischerweise für seine Gürtel einen extrem hohen Preis verlangen, weil die Kunden ja dann irgendwie gezwungen sind oder bereit sind, diesen Preis für einen Gürtel zu zahlen. Kommt nun aber ein neuer Gürtelmacher oder ein weiterer in die Region oder in die Stadt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Kunden vielleicht abziehen. Warum? Weil dieser neue Gürtelmacher vielleicht die Gürtel schneller machen kann, in einer besseren Qualität. Und dann kann er sie vielleicht sogar noch zu einem besseren Preis anbieten. Das spricht sich natürlich zwischen den Menschen rum. Und dann, ja, gehen sie nicht mehr zu dem einen Gürtelmacher, wo sie vorher waren, sondern gehen halt zu dem neuen. Und dadurch ist dann natürlich auch dieser andere oder der alte etablierte Gürtelmacher so ein bisschen gezwungen, entweder seine Preise anzupassen, seine Arbeitsweise zu überdenken oder halt die Qualität seines Gürtels, dass er die besser macht. Also es gibt verschiedene Optionen, die dieser Gürtelmacher nun machen kann, um seine Kunden entweder nicht allzu stark zu verlieren oder gar nicht zu verlieren oder um einfach ein gesundes Niveau, sage ich mal, dass sich ein gesundes Niveau einstellt. Und dadurch ist dann ja auch quasi ein ehrlicher und freier Handel entstanden. Und das lässt sich dann natürlich auch dieser faire und freie Handel auf andere Bereiche übertragen. Und somit kann dann der Kunde halt frei entscheiden, für welchen Preis er wo und welche Art von Produkt oder Dienstleistung er dann logischerweise einkauft. Und dadurch ist dann nochmal richtig der Lebensstandard so langsam gestiegen und in Gange gekommen überhaupt. Aber die Schlussfolgerung, wenn man das jetzt nochmal betrachtet, auf dieses erste Jahr, nachdem die Taler ausgegeben worden waren, ist, dass einige Menschen viel, viel mehr Geld übergehabt haben als andere und konnten die das Geld überhaben, natürlich logischerweise auch der Regierung das Geld zurückgeben. Doch diejenigen, die weniger als 100 Taler plus diese 5 extra Taler haben, haben dann natürlich festgestellt, dass sie irgendwie verschuldet sind, weil ja nur eine bestimmte Anzahl an Talern in Umlauf gebracht wurden. Wer also Geld hatte, zahlte dann natürlich die 100 geliehenen Taler plus die 5 extra Taler an Zinsen zurück und musste sich wahrscheinlich dann auch wieder neues Geld leihen. Aber die verschuldeten Menschen, die konnten das ja nicht zurückzahlen und somit mussten sie wieder erneut sich Geld bei der Regierung leihen. Und das Fiese in dem Fall war dann natürlich irgendwann, dass die Regierung gesagt hat, okay, ich möchte mich ja auch irgendwie absichern, ich leide hier jedes Mal Geld, du zahlst mir aber die Zinsen nicht zurück. Dann hat sie natürlich kurzerhand irgendwann sich dazu entschieden, das Eigentum dieser verschuldeten Menschen mit einer Hypothek zu belasten, um halt diese Forderung von dem Kreditnehmer in dem Fall irgendwie sich abzusichern. Und das hat sie natürlich gemacht. Und daraufhin sind dann, oder war halt nicht nur der Schuldner mehr verschuldet, sondern die Regierung hat auch die Häuser oder sonstige Gegenstände, sage ich mal, gepfändet. Und somit ist dann quasi die Schuldenfalle geboren. Und selbst wenn alle in Umlauf gebrachten Münzen der Regierung zurückgebracht werden würden, dann hätten nach wie vor auf die 100 Taler ja immer noch die 5 Taler gefehlt, weil die sind ja nie ausgegeben worden. Die wurden ja nie körperlich in Umlauf gebracht, weil die Regierung einfach gesagt hat, okay, die 100 Taler plus die Zinsen möchte ich zurückhaben. Man kann also sagen, dass das Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Die Zinsen können somit niemals gezahlt werden und diese zusätzlich geforderten Münzen, also in dem Fall ja der Zins, wurde niemals real erzeugt. Also es gibt einfach diese Münzen nicht. Und dadurch wurden dann immer mehr Leute oder ist dieses System entstanden. Die einen haben mehr Geld über, die anderen haben weniger Geld über und manche Leute sind darüber dann auch zahlungsunfähig geworden. Ja, die Regierung hat dann die Geldmengen, die sie ja hat, also in Form von Talern, hat sie in einem Tresor verwahrt und für diese Aufbewahrung wollte sie abermals Gebühren verlangen. Aber die Regierung hat dann für die Verwahrung quasi eine Quittung ausgestellt oder ein Stück Papier, wo halt diese Einlagerung dokumentiert worden ist. Und damit hat man dann quasi zukünftig auf dem Marktplatz bezahlt. Weil so ein Stück Papier wiegt natürlich um einiges weniger als ein paar Goldtaler, die man damit sich rumschleppen muss. Oder Geldtaler in dem Fall, ja. Und die Quittung hätten natürlich auch wieder gegen Gold oder Geldmünzen bei der Regierung zurückgetauscht werden. Der Vorteil aber, wie schon gesagt, war, dass man halt keine Geldmünzen gegen Waren getauscht hat, sondern nachher nur noch diese Quittung bzw. Schriftstücke. Und weil dann nachher alles nur noch mit den Quittungen oder weil die ziemlich akzeptiert worden waren auf dem Markt und damit alles bezahlt worden war, kam die Regierung auf die glorreiche Idee, die im Tresor eingelagerten Münzen wieder weiter zu verleihen. Da sie ja zwar in deren Besitz sind, aber sie gehören der Regierung ja eigentlich gar nicht. Die gehören ja immer noch den Menschen, die mit der Quittung dann losgerannt sind. Und anfangs hat die Regierung natürlich dieses Geld dann oder diese Taler, die im Tresor hinterlegt worden sind, immer mehr, also anfangs weniger und dann immer mehr natürlich dann ausgegeben in Form von Quittung. Und irgendwann gab es dann natürlich auch mal größere und höhere Kreditanfragen, sodass man sich dann dazu entschlossen hat, sogenannte Konten zu errichten, da man nicht wollte, so viele Münzen, also der Kreditnehmer hat so viele Münzen angefragt, Das wäre einfach zu aufwendig gewesen, diese Münzen zu dem nach Hause zu transportieren. Weil logischerweise hat man damals auch noch nicht diese Möglichkeiten gehabt wie heute an Transportmitteln. Aber deswegen hat man gesagt, okay, dann die geforderte Summe, die du haben möchtest von uns, die geben wir dir in Form von Quittung. Das heißt, dann hat er nicht nur eine Quittung bekommen, sondern ganz viele Quittungen. Und somit ist dann dieses, sag ich mal, dieses, vereinfacht gesagt, das Konto entstanden. Ja, und das Gute war, für die Regierung, die Goldmünzen, die wurden wie abermals nicht ausgegeben, sind dann im Tresor verblieben. Und die Person, die das Geld oder den Kredit angefragt hat, also der Kreditnehmer, hat das Geld dann in Form von Quittung erhalten. Und somit ist dann das sogenannte staatliche Darlehen entstanden. Und somit war es dann auch wieder der Regierung gelungen, einen Kuchen zu essen und ihn trotzdem zu behalten, weil sie konnten Gold oder Geld verleihen und es trotzdem im Besitz behalten. Und solange Personen, die Geld brauchen, Sicherheit nachweisen können, wurde immer schön weiter fleißig Geld verliehen. Also Sicherheiten, damit meinen wir ein Haus oder sonstige Gegenstände zu der Zeit. Aber das funktioniert natürlich nur so lange, wie die Menschen, die im Tresor verwahrten Goldmünzen nicht zurückhaben wollten. Und das Lustige daran ist auch, die allermeisten Menschen wollten das halt nicht, weil, wie gesagt, so eine Quittung ist natürlich einfacher zu transportieren. Und daraufhin beschloss dann die Regierung, das Ganze nach und nach dann auch noch buchhalterisch dann festzuhalten und auch die Bewegungen einzelner Personen bzw. Händler für den Austausch von Waren sind durch die Regierung dann immer mehr dokumentiert worden. Und somit ist dann, kann man sich das ja vorstellen, dieses Soll an Haben, also die schlichte Buchhaltung, ist damit auch wieder ins Leben gerufen worden. Und dann hat sich natürlich auch irgendwann mal die Regierung gedacht, okay, es gibt immer mehr Fälscher von diesen Quittungen. Und damit das halt nicht gefälscht werden kann, wurden diese Quittungen dann mit komplizierten Mustern auf Spezialpapier gedruckt. Und diese wurden dann, wie heute auch, Banknoten bezeichnet. Im Zuge dessen kam dann auch noch ein weiteres Gesetz auf den Weg, welches wiederum dazu führte, dass Goldklumpen gegen Taler und Banknoten eingetauscht werden konnten. Und dadurch entstanden dann, wie gesagt, die heutigen Geldscheine mit einem bestimmten Wert halt draufgedruckt. Das kennen wir auch, 5 Euro steht drauf, 10 Euro, 50 Euro und so weiter. Und diese Geldscheine haben dann quasi diese Quittung abgelöst, und weil sie ja noch besser wiederum transportierbarer waren. Also oder das war einfacher, damit nochmal wieder Waren zu kaufen oder halt eine Dienstleistung. Aber man hat festgestellt, dass nur 10% von den Banknoten oder Geldtalern für den Handel genutzt wurden. Weiterhin wurden 90% durch Schecks und Überweisungen quasi abgewickelt. Und dann, die Regierung ist ja nach wie vor nicht blöd, kam sie auf die Idee, noch mehr Geld im Tresor einlagern zu wollen. Und dann hat sie den Sparern 3% quasi Guthabenszinsen für das Einlagern unter die Nase gerieben. Und weil die Menschen natürlich dachten, dass die Regierung lediglich 2% Gewinn macht, weil sie ja das Geld, wie eingangs erwähnt, für 5% weiterverleiht. Das heißt, die 3% für die Aufbewahrung des Geldes waren natürlich schließlich besser, als für die Aufbewahrung noch Geld zahlen zu müssen. Und somit hat das verwaltete Vermögen der Regierung immer mehr an Fahrt aufgenommen, ist immer mehr angewachsen. Und somit waren immer mehr Goldtaler oder Geldtaler im Tresor hinterlegt. Und die Menschen waren natürlich froh, dass sie dafür 3% bekommen haben. Aber die Regierung hat quasi immer mehr Geld, mehr als eigentlich körperlich an Münzen im Tresor liegen, verliehen. Das kann man sich vorstellen, für 100 Taler, den Kreditnehmer angefragt hat, oder für 100 Taler im Tresor lagen, so muss man das sagen, verleiht die Regierung 400 Taler, 500 Taler oder sogar 900 Taler an den Kreditnehmer, je nachdem, was er dann natürlich braucht. Die Regierung musste allerdings nur darauf achten, dass das Verhältnis von 9:1 nie überschritten wird. Denn im Durchschnitt wollte sich einer von 10 Kunden Bargeld wieder auszahlen lassen. Für die 900 Taler Buchgeld konnte die Regierung dann somit, die sie durch simple Schecks als Darlehen vergeben hatte, ganze 45 Taler an Zinsen einfordern. Ich wiederhole nochmal, weil 5% auf 900 Taler, das sind dann wiederum 45 Taler. Und somit ist dann die Geldschöpfung noch weiter aus dem Nichts noch weiter vorangetrieben worden. Und die Menschen dachten, ja gut, die Regierung würde halt nur Geld verleihen, welche als Spareinlagen im Tresor hinterlegt worden waren. Aber das stimmt natürlich nicht, wie wir jetzt wissen. Und seltsam ist auch, dass die Spareinlage der Sparer sich nicht verringerte, obwohl das Geld anderweitig verliehen worden ist. Also hätten alle ihre Spareinlagen auf einmal zurückverlangt, also aus dem Tresor, dann wäre der Betrug natürlich aufgefallen. Um das nochmal ein bisschen anders darzustellen, wird euch Yannick jetzt dieses eigentliche nicht funktionierende System nochmal vorstellen.
Ja, diese Geschichte, du hast da schon viele von der Geschichte erzählt, da ging es dann quasi so weiter, dass auch ein Handelsmann dann quasi in die Bank gekommen ist, hat mal vorgestellt, dass dieses System überhaupt nicht funktionieren würde. Er hat nämlich ein Modell gebaut, dass es in diesem gesamten Land nur zwei Arbeitgeber gibt. Und jeder dieser zwei Arbeitgeber, also es sind zwei Firmen, die stellen irgendwelche Waren her, die leihen sich beide jeweils 100 Euro oder 100 Taler und müssen darauf 5% Zinsen bezahlen. Also in Summe müssen sie dann 210 Euro an die Kreditgeber zurückzahlen. Sie bezahlen quasi für 90 Euro bezahlen sie für Rohstoffe und Lohn. Ihnen bleibt dann quasi noch ein Gewinn von 10 Euro im Optimalfall übrig. Ein Arbeitgeber schafft es, seine Waren im Wert von 105 Euro loszuwerden. Und die Schlussfolgerung ist natürlich, dass ich ja nur auf diese 200 Euro insgesamt kommen kann, weil nur 200 Euro im System sind. Das heißt, einer von diesen beiden Arbeitgebern macht Verlust. Das heißt, er erwirtschaftet nur 95 Taler oder Euro und er muss aber 105 Euro zurückzahlen. Der eine macht quasi einen kleinen Gewinn und der andere macht dann einen Verlust, weil ich habe nur 200 Taler im System, also können die Menschen auch nur für 200 Taler Waren und Dienstleistungen einkaufen. Das Geld kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, und wie man dann sieht, funktioniert dieses System nicht. Eine würde quasi immer leer ausgehen. Das hatte quasi dieser Handelsmann dann erklärt. Aber der Banker hat dann gesagt, es ist noch viel komplizierter, als er sich das vorstellt. Er hätte keine Ahnung von dem Bankensystem und von dem Geldsystem. Und das ist auch immer so ein Trick bei diesem Geldsystem. Es wird eigentlich, niemand erzählt dir, wie dieses Geldsystem funktioniert. Das lässt sich quasi aus dieser Geschichte ableiten. Es ist eine komplette Intransparenz drin. Niemand versteht quasi, wie das Geld funktioniert oder wie Banken im Allgemeinen funktionieren. Jetzt natürlich auch noch mal ein Modell in dieser Geschichte gefallen, wie dieses System funktionieren könnte. Also, der Kreditgeber leiht dem Kreditnehmer 100 Euro mit 5% Zinsen. Der Kreditnehmer nutzt diese 100 Euro in welcher Form auch immer und tut diese quasi wieder der Allgemeinheit zuführen, indem er irgendwelche Waren und Dienstleistungen kauft, indem er sich ein Haus kauft oder ähnliches. Der Kreditgeber erhält dann die 105 Euro plus 5% Zinsen zurück und muss aber dann selber diese 5 Euro, die er an Zinsen erhalten hat von dem Kreditnehmer, wieder ins System einschleusen, damit das System wieder ausgeglichen ist, weil sonst würde am Ende des Tages das Geld irgendjemand auf dem Konto fehlen und der konnte dann quasi seine Zinsen nicht bezahlen. Und damit ist quasi das System ausgeglichen und würde funktionieren. Aber da würde ja die Bank oder die Regierung kein Geschäft machen. Ja, und die Folge des nicht funktionierenden Systems ist quasi, dass die Lebensmittel, Rohstoffe und Dienstleistungen immer teurer werden und damit die Kreditnehmer das Geld plus die Zinsen, also die müssen die Waren immer teurer machen, damit sie ihre Kredite noch zurückbezahlen können. Daraus folgt wieder, dass die Arbeitgeber und Unternehmer quasi ihre Kosten senken müssen, damit sie noch mehr Profit machen und die Löhne der Mitarbeiter sinken immer weiter. Die Mitarbeiter verarmen immer mehr und gehen irgendwann auf die Straße und demonstrieren für mehr Geld. Nun ist aber dann wieder der Staat gefragt, weil er muss diese Ungleichheit jetzt wieder durch irgendwelche Maßnahmen ausgleichen. Der Staat fängt quasi dann an, ein Sozialsystem aufzubauen, indem er die Steuern auf die gesamte Bevölkerung, indem er quasi ein Steuersystem aufsetzt, das quasi die gesamte Bevölkerung, ja, betrifft. Und nun wird es aber, das Sozialsystem funktioniert zwar, aber die Ärmsten der Armen werden immer noch ärmer. Und daraufhin muss die Regierung quasi dann auch noch an das Steuersystem nochmal anpassen und das an die Ersparnisse der reichen Menschen hingehen, um quasi dieses Geld wieder umzuverteilen auf die ärmeren Leute in der Bevölkerung. Dann gab es in dieser Geschichte auch noch so eine kleine, ja, noch ein kleines Zeitereignis, dass quasi dann die vermögenden Personen irgendwann angefangen haben, eigene Kreditinstitute zu gründen, um quasi dann auch für 6% Zinsen Darlehen auszugeben. Und damit haben sie quasi dann auch die Sparer nochmal angelockt und haben quasi den Menschen versprochen, dass sie 6% Zinsen bekommen. Das Problem ist allerdings bei diesen privaten Kreditinstituten, dass die quasi keine Geldschöpfung betreiben dürfen, weil die Regierung es ja tut. Und sie dürfen gesetzlich nur das Geld verleihen, was sie auch wirklich ihr Eigentum nennen können oder beziehungsweise das Eigentum von ihnen ist, also die Spareinlagen der Sparer. Aber auch damals wurden quasi dann die privaten Kredithäuser immer mehr von dem Staat aufgekauft, damit dieser Wettbewerb nicht mehr stattfindet. Somit dreht sich im Leben dieser Menschen oder dieser Bevölkerung alles nur noch ums Geld. Jeder ist dabei, die Kosten zu optimieren. Jeder ist dabei, möglichst seine Produkte teuer zu verkaufen, damit er am Ende des Jahres auch noch seine Zinsen begleichen kann. Und man vergisst völlig diesen eigentlichen Anschein, den die Welt vorher hatte, bevor es noch kein Geld gab. Nämlich damals gab es fruchtbare Böden, Bodenschätze, Viehbestand und alles Mögliche. Und das ist jetzt alles weg, weil es alles durch das Geld quasi bepreist ist. Das Geld ist quasi der zentrale Ankerpunkt der Menschen. Sehr bald übersteigen dann bei manchen Leuten die zurückzahlenden Zinsen das eigentliche Einkommen. Und die Zinsen wurden aber abermals nochmal weiter verzinst. Und dadurch entsteht quasi dieser Zinseszinseffekt. Und die Leute kommen immer mehr in eine Art Schuldenspirale. Und es ist nur noch schwer, daraus zu entkommen. Und auch der Staat ist natürlich Schuldner bei der Bank. Er muss sich nämlich auch regelmäßig Geld leihen, um das Sozialsystem oder um die Bevölkerung weiter durchzufüttern. Aber das Problem ist, er kann irgendwann auch seine Schulden nicht mehr bezahlen. Und dann muss er quasi anfangen, Kriege zu führen. Also das rät dann quasi die Bank, um neue Bodenschätze zu erschließen oder um andere Sachen auszubeuten. Dann liegt quasi dieses Gegnerland in Schutt und Asche und muss dann quasi wieder für den Wiederaufbau Geld in die Hand nehmen. Also profitiert quasi die Bank doppelt. Der Staat, der quasi hoch verschuldet ist und dann Krieg anfängt und alles ausbeutet, entschuldet sich. Und der Staat, der quasi darunter leiden muss, der muss dann quasi sich neue Darlehen aufnehmen, damit er die Infrastruktur wieder aufbauen kann. Und dadurch entsteht quasi für die Bank eine Art Win-Win-Situation. Aber ein Krieg, wie wir alle wissen, ist ja nichts Tolles und auch ja etwas extrem Schlechtes. Und es gilt es eigentlich zu vermeiden, aber Kriege werden eigentlich meistens nur geführt, um quasi wieder Geld in die Kassen eines Staates zu spülen. Und dieses System hat außerdem auch eine Superelite entwickelt, die quasi dann einen starken Einfluss auf unser gesamtes System haben, nämlich sie steuern die gesamte Geldmenge und auch die Geldflüsse. Und es ist nicht mehr weit dann quasi in dieser Geschichte damals gewesen, um dann quasi das Bargeld abzuschaffen und dass man quasi jede Transaktion noch elektronisch festhält und alle Verhalten der Menschen, also Kaufverhalten, besser analysieren kann und das auch nochmal zu Geld machen kann. Und somit hat sich diese Macht dieser Superelite immer weiter konzentriert und ist auch immer weiter gewachsen. Also wie man sieht, auch das Thema Bargeldabschaffung war in dieser Dokumentation oder in dieser Geschichte über das Geld ein Thema. Und das Geld, und eigentlich sagen die Banken immer oder der Staat immer, alle Menschen sind gleich, doch manche Menschen sind gleicher. Und es ist quasi so, es gibt ja die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht. Und die Menschen sind quasi in dieser Schicht immer gleich miteinander. Aber untereinander sind sie eigentlich eher ungleich, wenn man jetzt die verschiedenen sozialen Schichten anschaut. Und am Ende ist nochmal wichtig zu sagen, dass es sich hier mal natürlich um unsere eigene Meinung handelt teilweise. Wir haben versucht, es ein bisschen auf den Alltag zu beziehen. aber es sind natürlich fiktive Geschichten, die viele Ereignisse stark vereinfacht haben. Aber trotzdem, ja, tut diese Geschichte uns zum Nachdenken anregen und die Geschichte gibt uns auch viele Learnings, die wir quasi aus diesem Geldsystem oder aus unserem Geldsystem oder dem Kapitalismus ziehen können. Und darauf werden wir jetzt quasi nochmal in einem Fazit nochmal ein bisschen das Ganze sammeln und darauf eingehen. Also alles in allem kann man sagen, dass die Geschichte des Geldes auf jeden Fall zum Nachdenken anregt und ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, die Videos mal anzuschauen, die wir euch in der Beschreibung verlinkt haben, weil die wirklich sehr spannend sind und euch auch nochmal eventuell in manchen Stellen die Augen öffnen können. Und in der Geschichte wurde aber leider nicht besprochen, wie es jetzt ist, wenn quasi die Banken oder die Regierungen sich in einem Nullzinsumfeld befinden oder sich sogar noch darunter verschulden können, also Negativzinsen anfallen. Trotzdem ist die Geschichte sehr interessant und man bekommt breite Einblicke über die Banken als auch die breite Bevölkerung und den Staat. Und ich persönlich habe aus der Geschichte herausgezogen, dass die Zentralbanken der verschiedenen Länder der Welt quasi die Welt regieren und nicht die Staaten. Also quasi das Geld steuert die Regierung. Wer das Geld managt und die Menge als auch die Zinsen kontrollieren kann, hat in unserem Wirtschaftssystem allumfassende Macht, meiner Meinung nach. In der Geschichte wurde beispielsweise gezeigt, wie die Regierung ständig die Banken nach einer Lösung gefragt hat für die anhaltenden Krisen. Der Staat muss sich infolge einer Krise oder eines Krieges ebenfalls stark verschulden und hängt somit auch am Tropf der Zentralbanken oder des Kapitalmarkts. Oder wenn er quasi dann einen Krieg anfängt, um seine Schulden wieder begleichen zu können, indem er andere Länder ausbeutet. Würde die breite Masse der Menschen unser Geldsystem verstehen, dann hätte unsere Regierung oder die Zentralbanken oder Banken ein großes Problem. Die Menschen vertrauen nämlich momentan in unser Geldsystem, weil sie einerseits teilweise nicht wissen, wie unser Geldsystem funktioniert und andererseits, weil die Menschen den Banken oder den Regierungen vertrauen. Geht dieses Vertrauen aber verloren, zum Beispiel in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten, dann ist es nicht mehr weit bis zu einer riesengroßen Krise oder sogar einer Revolution. Es gibt ja auch noch keine guten Alternativen zu unserem Geldsystem im Moment. Man könnte theoretisch wieder mit dem direkten Tauschhandel beginnen, wie der Gerrit uns am Anfang vorgestellt hat, dass man quasi ein Schwert gegen drei Maiskolben tauscht oder ein Gürtel gegen einen Rind oder ähnliche Tauschgeschäfte macht. Aber das ist ja nicht wirklich sinnvoll und man kann manche Waren und Dienstleistungen auch nicht direkt gegeneinander tauschen. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich kann kein Online-Banking-System, keine Online-Banking-Software gegen irgendwie Nahrung eintauschen. Das wäre in der heutigen Welt fast nicht mehr möglich. Ja, und man könnte sich auch überlegen, ob man jetzt alles mit Gold bezahlt oder mit Kryptowährungen. Aber das ist ja auch so, dass der Wert dieser beiden, also von Gold und Kryptowährungen, auch auf Geld basiert. Und der Wert unserer Waren und Dienstleistungen etc. basiert auch auf unserem Geld. Also fällt das Geldsystem weg, wäre der Handel und somit die Wirtschaft stark gestört. Und ich würde sagen, Gerrit, erzähl uns doch nochmal ein Zitat, das unserer Meinung nach sehr prägend ist und was auch sehr wichtig ist.
Ja, das Zitat stammt von Henry Ford und dieser sagte nämlich einmal, wenn die Leute das gegenwärtige Bank- und Geldsystem verstünden, würde es vermutlich eine Revolution noch vor morgen früh geben. In der Geschichte wurde dies natürlich auch als Grundlage für ein erfolgreiches Geldsystem genannt. Die Regierung muss das Verständnis der Menschen über das Geldsystem unterdrücken, da sonst jede Maßnahme kritisch hinterfragt werden würde. Durch das Steuersystem kann der Staat nicht nur seine eigenen Schulden bei seinen Gläubigern begleichen, sondern auch das Geld umverteilen auf ärmere Menschen durch das sogenannte Sozialsystem oder durch eine geringere Steuerbelastung.
Ich würde sagen, wir haben jetzt viel über das Thema Geld erzählt,
Ja.
wie das Geldsystem vereinfacht funktioniert. Wir wollen auch ganz hier nochmal sagen, es ist eine sehr vereinfachte Darstellung, aber ich finde das Thema trotzdem sehr interessant und man darf natürlich jetzt nicht auf das gesamte Geldsystem direkt losgehen und man muss es immer noch hinterfragen, kritisch hinterfragen und noch mehr Fakten, ja, sich beiseite legen und auch mehr Fakten herausfinden, weil wie gesagt, diese Dokumentationen oder ich würde sagen, eher Geschichten, die wir uns jetzt da angehört haben oder angeschaut haben für diese Podcast-Folge, sind stark vereinfacht und haben unser Geldsystem quasi in 46 Minuten erklärt, aber ich glaube nicht, dass man unser Geldsystem in so kurzer Zeit erklären kann. Und falls du weitere Informationen möchtest oder neuen Input haben möchtest, kannst du auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Da findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett-Hirsch und meine Wenigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du ebenfalls gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und neben unserem YouTube-Kanal kannst du auch gerne auf unserem Blog vorbeischauen, finanzenparkett.de. Dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich würde sagen, an der Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.